in unserem weiteren oder engeren Lebensumfeld, drin, wenn wir so herschauen, Frauen, die uns beeindrucken, Frauen, die uns prägen und Frauen, die uns inspirieren. Und jedes von uns weiss auch, wie und warum dass das so ist. Und ich habe als ich jung, frisch gläubig geworden bin, bin ich in einer Weiterbildung gewesen, 2 Jahre an der Kunstgewerbeschule zu Basel. Als angehender typografischer Gestalter und habe dort irgendeinem Projekt mitgemacht im Haus. Ich weiß nicht mehr genau was, aber das ist irgendwo auf anderen Stockwerken. Dann bin ich da irgendwo gewesen. In einem internen Projekt. Und dann bin ich auf einem Stockwerk auf einen Spruch gestossen, den ich gelesen habe. Und zwar, der hat geheissen, das passt so richtig zu den 80er Jahren. Ihr Frauen, jetzt hätte ich es noch mit einem akzentlosen Deutsch können lesen, ihr Frauen seid lieber hübsch, weil Männer besser gucken, wie denken können. Ja, volle 80er Jahre, Feminismus pur. Aber zu Recht, weil ich denke, die Frau hat sich etwas von der Seele geschrieben, wo sie das oft aufgeschrieben hat, dass es öffentlich sichtbar ist. Und sie ist sicher von etwas hergekommen, was sie persönlich erlebt hat. Und gleich hat mich die Aussage dann ein bisschen befremdet, wenn ich zurückdenken will, hey, habe ich müssen sagen, wir sind doch nicht alle Machos, Mann. Also wir sind nicht alle Männer so, wie es vielleicht die Frau auf eine extreme Art erlebt hat. Aber ja, ich stehe voll dafür her, dass eben Frauen definitiv mehr sind als nur schön. Anfang von diesem Jahr habe ich von einer Frau gelesen, die es heisst, von einer, sie war sehr schön und ihre Gestalt war besonders anmutig. Aber es gibt noch viele coolere Übersetzungen aus der Basisbibel, die heisst, sie hatte eine gute Figur gehabt und war hübsch gewesen. Sehr hübsch. So voll zwischendurch. Und wer ihre Geschichte liest, findet wirklich gleich mal raus, dass eben Esther mehr als nur schön war. Ich bin beim Lesen auf eine mutige Frau getroffen, die gut 50 Jahre nachdem, als die Juden aus dem babylonischen Exil können, das ist 535 vor Christus, irgendwann so gegen 480 kommen, am Hof vom persischen König Xerxes dem Ersten, aber in der Bibel heisst er auch Ahasverus, vielleicht ist das einfach ein Titel wie Pharao, dass das eine Frau war, die das ganze jüdische Volk in der Zeit gerettet hat. Also das heisst, sie hat die gerettet, die noch zu Babylon waren, auf die komme ich dann gerade, aber auch die, die schon zu Jerusalem sind. Es sind nicht so viele, etwa 42'000, die zurück sind dann. Und weil Israel eben zu der Zeit nicht eigenständig ist mehr, sondern zum Teil zum persischen Reich gehört, sind alle Juden im ganzen persischen Reich, auch die in Jerusalem, eingeschlossen gewesen. Und die einen Juden, die haben also dem Ruf von Gott Folge geleistet und sind auf Jerusalem zurück und die anderen eben nicht. Die einen haben sich, wie Ausleger sagen, zu Gott bekennt und die anderen nicht. Die haben sich ziemlich wohl gefühlt dort im Fremden. Und die hatten nicht gross Interesse gehabt, auf Jerusalem zurückzugehen, auf Israel, das Land von ihren Vätern, oder eben Jerusalem. Dort, wo die Moschee steht, ist damals der Tempel gestanden oder wieder aufgebaut worden. Auch wenn ihnen Gott ausdrücklich gesagt hat, hey Leute, wenn die Gefangenschaft vorbei ist, 70 Jahre, dann gehen wir wieder zurück. Da gibt es mindestens 3 Bibelstellen, die das belegen, in Jesaja und Jeremia. Aber viele haben es nicht gemacht. Und von dem Gesichtspunkt her haben jetzt die Juden, die zu Persien geblieben sind, eigentlich nicht mehr wirklich nach dem Willen von Gott gelebt. Und darum, wie die Auslegung dann reinlesen ist, ist es so, dass sich Gott verbirgt. Und zwar im ganzen Buch, wenn ihr es leset, wieder mal, steht kein einziger Prophet hin. Im ganzen Buch steht es nie, und der Herr sprach. Und es wird auch nicht wirklich offensichtlich gebetet. Und ich komme von dieser Situation her, da eben die jüdischen Menschen, die in dem Land geblieben sind, kommt es mir so vor, dass wenn der Herr mir manchmal etwas sagt, und er braucht manchmal einen Haufen Geduld, dass es wirklich gut ist, wenn wir entsprechend handeln. Es kann einfach so die Erregung sein, das Bauchgefühl, so wie es jetzt der Silvan hatte, merci vielmals, also etwas noch zu sagen. Und es hat mir jetzt gesagt, dass du das gesagt hast. Und vielfach tun wir es ja manchmal auch nicht. Aber ich merke jedes Mal, wenn ich auf die Erregung höre, innerlich, Bauchgefühl ist für mich Heiliger Geist. Wenn immer das gewisse Gefühl kommt, hey, sag dem und dem das und ich mache, dann stärkt das nicht nur die Person, auch wenn es mir Überwindung kostet, sondern eben auch mich selber. Weil wir merken an dem, was er erlebt, dass ich hat dürfen Gottes Stimme folgen und etwas tun, was er hat wollen. Und in dem Fall hier, bei der Esther, oder vielleicht auch dort, wo man manchmal selber drinstehen kann, kann es eben gefährlich werden, wenn man so ein Wort, das uns der Heilige Geist beim Bibellesen und beim Beten lebendig macht, dann eben nicht mitnehmen und umsetzen. Eben auch so ein gewisses Bauchgefühl, wo er uns, so eine Erregung, die er uns gibt, ist gut, wenn wir sie beachten. Weil wir haben noch nie einen Schiffbrüchigen gesehen, wo auf dem Meer getrieben ist. Und dann endlich, wenn das Rettungsschiff kommt, und gesagt hat, ah, ich habe jetzt die Wassertemperatur gewöhnt, ich schaffe das ohne euch, könnt wieder fortfahren. Die Situation für die Juden durch die verschiedenen Ereignisse und Intrigen von einflussreichen Leuten an dem Königshof wird jetzt immer gefährlicher. Und, weil sie, und Esther, die kommt an den Hof, weil die Vasti, die vorherige Frau vom König, sich weigert an einem Fest, wo sich der König und andere einen so richtig schön hinter die Ohren zwitschert haben, die so richtig schön angetrunken sind, wo die verlangt haben, die Vasti soll kommen, dass sie können ihre Schönheit bewundern können. Da sagt die Frau, forget it. Und der Verraten von diesen Pages, so einer Kultur, ist natürlich auch Gesichtsverlust und der ist auch vor all diesen Kollegen. Und der König fragt seine Pagenleute, was will ich machen? Und die sagen, komm, verstoß die Frau und ruf öffentlich dazu auf, dass junge, unberührte Frauen, die den Hof kommen von dir, dass du wieder eine neue kannst auswählen. Wahnsinns Macho-Welt. In dieser Kultur, das befremdet mich, auch wenn ich es irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann, aber das befremdet mich halt gleich. Esther verschwiegt ihre jüdische Abstammung auf Frau Anraten von ihrem Cousin Mordechai, wo sie bei ihnen lebt, seit ihre Eltern gestorben sind. Und in dieser Zeit war es so, dass diese Frau, die an den Hof kam, eine Zeit lang in dem Harem war, ist vorbereitet worden, schön pudert und parfümiert worden und alles. Und dann, wenn sie an der Reihe war, an der meinten Abend, ist sie in den Palast gerufen worden, ist zum König und am anderen Morgen ist sie zurück in einen anderen Harem, dort, wo die Nebenfrauen sind. Und normalerweise ist keine von denen mit zurück zum König, ausser sie haben mir eben besonders gefallen und er hat sie noch einmal rufen. Und die Esther, die hat jetzt den König auf Neudeutsch gesagt, wirklich voll geflasht. Die hat ihm jetzt gefallen mehr als alle anderen. Und er macht sich zur Königin und veranstaltet das Fest hinten an. Und kurz darauf runter, kommt ein gewisser Haman in eine höhere Stellung, in die höchste Stellung am Königshof. Und der ist zuständig für alle Beamten dort am Palast. Und auf Befehl vom König muss jeder vor dem Haman, wenn er durchläuft, den Bückling machen. Von seiner Position her. Und jetzt ist es so, dass der Haman im Palast stolziert. Und der Mordechai, der Cousin von der Esther, der eben rum ist dort, der macht den Böckling nicht. Und das sehen natürlich die anderen und sagen, hey, lass mal, wieso machst du den Böckling nicht vor dem Haman? Dann sagt er, weil ich ein Jod bin. Das melden sie natürlich ganz brav in dem Haman und der wird verrückt und beschließt nicht nur den Mordechai, sondern alle Juden in dem Land, in dem Reich, umzubringen. Und er bringt den König dazu, der sie wieder mal beim Weinhöckeln wahrscheinlich, einen Befehl zu erlassen, dass, ohne dass er ihm sagt, welches Volk, dass all die Leute von dem Volk eben umgebracht werden Und der PV geht in alle 127 Provinzen vom Persischen Reich von damals. Der Mordechai, der hört das, der verreist Kleider, der streut Taschen auf den Kopf, wie sie Juden in der Zeit machen, und klagt und macht und geht vor den, in den Palast zu der Esther oder lässt in der Esther die Nachricht bringen. Sie soll zum König gehen und um Gnade bitten. Aber jetzt müssen wir wissen, dass es an diesem Hof ein strenges Gesetz gegeben hat. Es ist unter Todesandrohung verboten gewesen, in den innersten Hof vom Palast zu gehen, unangemeldet oder ungebeten. Und überlebt hast du so eine Aktion nur, wenn der König sein Zepter runtergelassen hat und auf den deutet hat damit, wenn er auf dem Thron gehockt ist. Aber bei der Esther, und wenn der Mordechai sagt, geh zum König und stand für ihn ein, bei der Esther war es schon mal ein Monat her, da der König das letzte Mal gesagt hat, sie soll zu ihm kommen. Und vielleicht stehen wir auch etwa mal in so Situationen. Herausfordernde Situationen, die es nötig machen, dringend zu handeln. Vielleicht stehen wir auch immer wieder in Situationen, wo es darum geht, Sachen anzusprechen, wo uns vielleicht nicht leicht fallen. Vielleicht geht es in diesen Situationen bei uns nicht gerade um Leben und Tod wie hier. Vielleicht geht es nur um einen Missstand zu klären, anzusprechen. Vielleicht in der Verwandtschaft, vielleicht im Geschäft oder auch im Dorf, wo wir wohnen. Und da erinnere ich mich an eine Geschichte aus dem schönen Sorental, aus dem wunderbaren Dörfli, wo ich aufgewachsen bin. Und wir hatten dort einen Lehrer. Und der ist mit Kindern, gerade auch vor allem mit schwächeren Schülern, in einen Grab umgegangen und hat sie fertig gemacht. Und dann ist er am Tag hat seiner Mutter und in der Pfarrfrau gleichzeitig gelangt. Sie hat genug davon gehört, was da alles passiert in dem Schulzimmer von dem Lehrer. Und sie ist zu dem Lehrer und hat als keche Bernerin mal schon schön Berndeutsch gesagt, wie sie das dankt. Und daraufhin ist der Lehrer aus der Kirche ausgetreten. Und das hat nachher den Dorfpfarrer natürlich beschäftigt. Und dann ist der Kirchenpfleger, der mein geistlicher Mentor ist, ihr habt schon gehört von ihm, der hat dann zum Pfarrer gesagt, los, mach dir keine Gedanken, das ist nicht so schlimm. Ich kenne ihn von früher, weil der ist schon bei ihnen mit Schule. Und weil ich persönlich auch ein paar unvergessliche Erlebnisse habe mit dem Lehrer, habe ich es ist fies, aber ich habe es wirklich gefeiert, dass die das gemacht hat. Sie hat recht gehabt. Sie hat den Mut gehabt, Tacheles zu reden, die Sachen anzusprechen, die anzusprechen gewesen sind. Und gleich. So wie viel Mut, wie viel mehr Mut braucht es da im Vergleich bei der Esther? Wenn da auch keine Gebete und kein Reden von Gott erwähnt werden im Text, jetzt gilt es ernst. Der Mordechai lässt der Königin Esther noch ausrichten, lass glaub nur nicht, dass du verschont bleibst heute als einzige Jüdin, nur weil du dort im Palast wohnst. Wenn du nichts machst, kommt schon von neuem her Hilfe, aber dich und deine Familie wird das Leben kosten. Vielleicht bist ja du gerade darum Königin geworden, um die Juden aus der Bedrohung zu retten. Es gibt also die Situation in unserem Lebensumfeld, wo wirklich unser Eingreifen nötig ist. Wir können uns nicht aus allem raushalten. Und wenn ich in die Geschichte zurückschaue, sind viele wichtige, gerade soziale, gesellschaftliche Veränderungen, immer wieder der mutigen Frauen ausgelöst worden. Und vielfach Frauen, die am Morgen im Mikro gehen und dann um 12 Uhr Mittag kochen und am Abend Kind ins Bett gehen. So löst zum Beispiel die Verhaftung von einer gewissen Rosa Parks am 1. Dezember 1955 in Montgomery, Alabama, der Busboykott von Montgomery aus, wo die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung entscheidend wird beeinflussen. Die Rosa Parks hat sich geweigert, in dem Bus am Abend, nach einem schweren langen Tag,
den Platz in einem Weissen zu räumen, so wie es dort rassistisch vom Gesetz her befohlen war in der Zeit. Und eben, sie hat kein politisches Motiv gehabt. Wie sie später zu Protokoll gegeben hat, wo sie sich gefragt hat, wo sie können, den Platz nicht aufgeben. Ich bin einfach zu mir gewesen, aufzustehen, hat sie gesagt. Esther schickt im Mordechai die Antwort. Und da wird es eben, wenn auch nur indirekt andeutet, doch regelrecht geistlich. Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen, fastet für mich. Esst und trinkt 3 Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen. Obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Da ging Mordechai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Kleiner Einschub, wo und wenn fasten Menschen in der Bibel? Als Zeichen von der Trauer zum Beispiel. Sie wollen mit dem Verzicht auf Nahrung zeigen, dass der Verstorbene auch ein Teil, dass sie mit dem Verstorbenen auch ein Teil von sich selber verlieren. Oder sie fasten auch als Zeichen von der Schuld, als ein klares Zeichen dafür, ich will mit Gott wieder in Tonung kommen. Oder sie fasten als eine Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott, so wie der Mose, wo er ist gegangen, Gesetzestafeln empfohlen auf dem Berg oben. Oder der Elia dort in der Wüste, in der Höhle, bevor er zum Gott erscheint. Und im Neuen Testament wird da auch gefastet. Jesus hat gefastet in der Wüste und ist auf die Probe gestellt worden. Und in der Apostelgeschichte fastet die ersten Christen, Apostelgeschichte 13, zu Antiochien, vor der Aussendung von den ersten Missionaren, unter ihnen einen gewissen Paulus, oder vor der Einsetzung von Ältesten. Mit einer Entschlossenheit, wie nur Gott sie kann schenken, erklärt jetzt sich die Esther bereit, dort hinein zu gehen, in den Königshof. Und mutig vor dem König herzustehen. Aber nur wenn sie von allen Juden durch Fasten unterstützt wird. Und ich würde jetzt mal hier sagen, Klammern auf, wenn ich die Gewohnheiten so anschaue, von diesen Menschen ist dort spätestens auch gebetet worden. Auch Jesus erinnert sich daran, dass es für bestimmte geistliche Kämpfe manchmal schon eine besondere Vorbereitung mit Gebet und Fasten braucht. Ja, er sagt sogar in Bezug auf einen hartnäckigen Fall von einer dämonischen Besessenheit, da wären wir im Thema, dass diese Art nur Gebet und Fasten nützt, dass sie ausfällt. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Das ist jetzt nicht irgend auf der leichten Schulter, sondern ein Schicksalsspruch, sondern es ist ihre Überzeugung. Das ist ihr Herzblut. Die Esther in unserem Bericht zeigt da wahnsinnigen Mut, was diesen wichtigen Auftrag angeht. Sie ist entschlossen, gehorsam zu sein, kommen, wie es kommen muss. Und Jesus ermutigt uns, die Gleichhaltung einzunehmen, wenn es darum geht, für sein Reich einzustehen, für sein Reich herzustehen und vor den Menschen zu bekennen, was Gott wichtig ist. Er sagt, habt keine Angst vor denen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele können töten, aber fürchtet euch viel mehr. Oder habt viel mehr Respekt vor Gott, wo beides Liebe und Seele im ewigen Verderben in der Hölle kann ausliefern. Ich habe die Geschichte im Januar gelesen. Und sie hat mich gestärkt. Und wir haben auch in einem Co-Leitungsrat ein bisschen miteinander Austausch darüber. Die jüdischen Menschen sind hier unter Beschuss. Die sind in Gefahr. Und erlauben mir den Einschub. Ich habe aufgrund von der aktuellen Berichterstattung zum Eurovisionswettbewerb in Basel einfach nochmal sagen, dass mich da sehr betroffen macht, wenn wir hier in den Medien hören. Dass sich Menschen unter den Künstlern gegen die Teilnahme von den israelischen Kandidatinnen aussprechen. Eine Frau, die notabene den 7. Oktober 2023 am eigenen Leib erfahren hat und Gott sei es gedankt überlebt hat. Wenn ich die Berichte lese und die Stimmen höre, dann kommt da für mich unweigerlich als Christ die Frage auf, ist da nicht zu Israel? Wie verhalte ich mich gegenüber den jüdischen Mitbürgern in unserem Land? Die sind auch überrascht über das, was läuft. Und was kann ich machen für Israel in dem Moment? Und da kommt der Song in Sinn, wo wir gerade noch gesungen haben, eben da, mit dem Gebet. Es stärkt mich extrem, dass ich auf der Seite der Basler Evangelischen Allianz lesen konnte, dass diese Woche, die ganze Zeit, wo dieser Contest stattfindet, öffentlich Lobpreis und Gebet Anlässe veranstaltet werden. Und auch hier im Wienental wird den Allianzbrüder dazu aufgerufen. Weil Gott eben im Lobpreis von seinem Volk kommt, seinem Volk Israel, und wir sind aufgepfropft auf das Volk. Wir haben eine Verantwortung. Es ist unsere Aufgabe, Israel zu segnen und die jüdischen Mitmenschen in diesem Land. Zeitungen können viel schreiben, aber lesen auch den Doron Schneider und Israel Times. Und dann ist das Bild ein bisschen anders. Die Esther ist hergestanden für ihr Volk. Und wir dürfen das Gleiche tun in diesen Tagen. Die Geschichte von der Esther, die hört gut auf. In Erinnerung daran feiert Israel heute das Purimfest. Und vor 3 Jahren waren wir da. Es ist leider auch von einer zu einem Karneval um die öffentliche Besäufnis verkommen. Weil das ist der einzige Tag, wo die Juden Alkohol trinken dürfen. Und wir haben ein paar gesehen, die das ziemlich gut gemacht haben. Und das Fest wird aber in Erinnerung genau an die Tat von der Esther jedes Jahr begangen. Es ist nicht eines von diesen grossen biblischen Festen. Und gleich hat es einen grossen Einfluss gehabt, was Esther gemacht hat auf das Volk. Es kommt gut bei der Esther, weil eine mutige Frau zu der richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und das verdanken wir im Leben aussen meistens eben Gott. Gott, auch wenn er nicht sichtbar eingegriffen hat, hat das vorausgesehen und hinter den Kulissen die Arrangements gemacht. Es kommt gut in dem Moment, da, weil eine Frau sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat brauchen. Chapeau, Esther. In was für Situationen als wir auch heute können sein. Auch wir dürfen mit unseren Anliegen, gerade dank Jesus, noch mit einer viel grösseren Zuversicht vor Gott kommen, vor dem, der auf dem Thron sitzt. Wir sind nicht seiner Willkür ausgeliefert, ob er das Zepter runter hat oder nicht. Das Kreuz ist Gnadenzeichen, das Blut, das geflossen ist, ist schon unser Ausweis, dass wir durch und vorne kommen. So, wenn wir in den Lobpreis einsteigen, auch wenn wir jetzt das Lied nicht singen, aber es ist mir zu singen am Ende von diesen Gedanken, wo es heisst im Hebräer 4,16, er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Möge es der Herr sagt in dieser Woche, möge Gott Israel segnen, möge Gott die Menschen segnen, die gegen uns sprechen. Und möge Gott ihnen gnädig sein und möge Gott ihnen Erkenntnis schenken. Und ich danke jetzt dir, Herr Jesus, dass du unsere Lobpreisgruppe ausrüstest. Ich spreche im Namen Jesus, im Luki und der Noemi alle geistliche Autorität zu. Und ich spreche euch alle Vollmacht zu, alle Worte, die Gott euch ins Herz gibt. Im Namen Jesus.